Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Und das Intro kommt. Viel Spaß. Folge 86. Warte. So.
Leute, stopp. Habt ihr ohne mich angefangen schon? Bin ich viel zu spät? Bin ich zu spät gekommen? Das war heute, das wird eine Late-Night-Sendung, ich sag's euch. Egal wann ihr gerade, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, uns zuhört, wir sind hier eigentlich mitten in der Nacht. Wir haben eine Late-Night-Podcast-Aufzeichnung. Wir waren schon ein paar Mal vormittags dran, aber jetzt, es liegt an mir, ich geb's zu, es liegt an mir, aber wir sind jetzt ganz, ganz spät.
Es hat für mich so ein bisschen was von der ARD-Infonacht. Also wir müssen, glaube ich, alle 20 Minuten die Steueransage machen. Für alle Truckerfahrer da draußen.
Es ist 22, es ist 22 und 29. So spät haben wir, glaube ich, noch nie aufgezeichnet.
Und ich darf, das darf ich erzählen, ne? Ich komme endlich mal wieder zu dem Vergnügen, mit dir unter einem Dach zu pennen, Olli.
Stimmt, denn bei uns in München gibt's ja, oder wie fast überall anders, Ausgangsbeschränkungen. Und da Hans jetzt nicht mehr raus darf, pennt er dann halt ja, hier.
Ich habe mal gefragt, darf ich meinem besten Freund auch über Nacht bleiben?
Richtig. Ja. Pyjama-Party.
Aber früh ins Bett.
Folge 86, die Pyjama-Edition.
Mann, ey. Ich war gerade noch in Leipzig, Freunde. Ich habe versucht, euch unterzubringen als Trainer und als Sportdirektor. Aber dann haben die gefragt, wer kann was? Und habe ich gesagt, puh, gute Frage. Können Sie selber ausmachen?
Ich bin ja sehr gespannt, wenn das hier am Samstag rauskommt, wer dann vielleicht schon feststeht.
Man muss sagen, heute ist natürlich Montag. Wir wissen noch nichts, außer dass Julian Nagelsmann auf dem Sprung vielleicht nach München ist. Aber wer von euch dann seinen Platz einnimmt, das konnte ich dort jetzt auch nicht sagen heute.
Und Mario, thematisch wissen wir heute auch so gut wie gar nichts.
Nee, das ist echt ein Pilotprojekt. Ich bin total gespannt. Ich sehe natürlich den Folgentitel, der über meinem Kopf schwebt. Hm. Olli hat's vorbereitet. Und normalerweise, Hans, vielleicht geht's dir ja auch ähnlich wie mir, wir wissen normalerweise zu jeder einzelnen Folge irgendwas zu sagen und wenn nicht, dann erfinden wir was. Aber heute bleibt's beim Erfinden. Heute weiß ich überhaupt nichts bisher. Ich bin sehr gespannt.
Das heißt, ihr merkt auch nicht, wenn ich Quatsch erzähle, aber unsere aufmerksamen Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich. Ich habe auch in den letzten ein, zwei Folgen immer mal wieder eins auf die Finger bekommen via WhatsApp sage ich schon, soweit ist es noch nicht, via Instagram Tinder. Und via Twitter. dann starten wir doch, bevor ich mehr zum Thema sage, gleich mal so ganz locker rein. Mario, bist du abergläubig? Bist du ein abergläubiger Typ?
Nee, überhaupt nicht, obwohl ich sagen muss, ich habe früher, als ich selber noch Fußball gespielt habe, immer den rechten Schuh zuerst gebunden, aber ich glaube, es lag einfach daran, dass ich Rechtshänder bin.
Okay, Hans?
Ja, so ein bisschen schon. Wenn du dich erinnerst, als ich heute angekommen bin, die Bauarbeiter sind im Haus und die Leiter stand so quer im Flur und ich wollte nicht unter der Leiter herlaufen.
Ah, okay. Ja, okay. Verstehe. Es geht heute
viel... Olli's schwarze Katze heute, die ja von links nach rechts durchs Zimmer läuft.
Es geht heute... nachher aus Mut zaubert.
Es geht heute auf jeden Fall viel auch um Aberglaube. Heute gibt's wirklich, man kann das so sagen, eine echte Geschichtsstunde. Es geht um den sogenannten Gutmann-Fluch. Es geht um Bela Gutmann, einen ehemaligen Spieler und Trainer.
Das ist schon mal neu, dass der Bela heißt, muss ich dir mal sagen.
Ja, siehst du, das weiß Mario schon mal nicht. Das habt ihr alle zu Hause ja schon bei Spotify und Co. jetzt alle schon gesehen, dass es um den Gutmann-Fluch geht. Denn der jährt sich jetzt in diesen Tagen, nämlich am 2. Mai, zum 59. Mal. Aber es geht eigentlich um so viel mehr, denn es gibt eine tolle Biografie von Detlef Clausen über den ehemaligen Spieler und Trainer Bela Gutmann. Und die hört auf den schönen Namen Bela Gutmann, Weltgeschichte des Fußballs in einer Person. Und ihr zu Hause und auch ihr zwei hier, ihr werdet merken in den kommenden Minuten, dass dieser Titel nicht zu viel verspricht, denn, ja, wie soll ich sagen, viele Entwicklungen im Fußball heute, die lassen sich an Gutmanns Teams beobachten, die er trainiert hat oder wo er mitgespielt hat, und einige sind sogar direkt auf ihn zurückzuführen. Wisst ihr denn irgendetwas über Bela Gutmann oder soll ich mal ganz kurz ganz vorne anfangen? Mario, du schüttelst schon den Kopf.
Bitte, fang ganz, ganz, ganz vorne an. Ich hab's auch extra, muss ich jetzt sagen, nicht gegoogelt, weil wir sagen ja immer, einer bereitet sich vor und die anderen zwei, die hören nur zu. Und habe ich mir gedacht, heute nehme ich's wörtlich.
Ich weiß auch gar nichts. Die erste Frage, die mich interessieren würde, Gutmann, Österreicher, Deutscher, Schweizer?
Weder noch. Also er war halb Österreicher, halb Ungar. Er hat spät
Bela.
später die, ja. Genau, hätte man bei, wie zum Beispiel bei Béla Réthy drauf kommen können, hat später auch die österreichische Staatsangehörigkeit angenommen. Warum, wieso, weshalb, das gibt's gleich in den kommenden Minuten. Auch wenn ihr nicht allzu viel oder gar nichts wisst, vieles, was Béla Guttmann ausgemacht hat, das seht ihr noch heute im Fußball, ich hab's gesagt, da geht's um spielerische Dinge, aber auch um Charakterzüge. Vor allem dieses Thema Charakterzüge, warum viele Trainer heute, ohne es vielleicht zu wissen, sich immer wieder entdecken in diesem Trainer, das werde ich euch nachher noch erzählen. Ich habe mich, muss ich zugeben, bei der Recherche in den vergangenen Tagen so ein bisschen an Helmut Schön zurückerinnert gefühlt. Aber die Geschichte ist noch viel, viel schichtiger und vielseitiger und auch ein bisschen verrückter, weil Béla Guttmann noch innovativer war. Und da Mario so wirklich gar nichts weiß, fangen wir ganz kurz mal ganz vorne an. Béla Guttmann, geboren 27. Januar 1899 in Budapest, in der wunderschönen Hauptstadt Ungarns. Er hat schon als 17-Jähriger in der ersten Liga Ungarns debütiert, wechselte dann zur Star-Truppe MTK Budapest, wurde dort gleich zweimal ungarischer Meister. Dann fuhr er mit der ungarischen Mannschaft zu Olympia 1924 in Paris, die große Bühne, denn Olympia 1924, Hans, ich gucke in deine Richtung, was gab es da noch nicht?
Es gab noch keine internationalen...
Es gab also, noch keine Weltmeisterschaft, genau.
Genau, ja.
Und deswegen war Olympia damals...
Das wollte ich gerade sagen,
es
ja.
Es gab keine internationalen.
Ich habe gedacht, ich drehte kurz dazwischen.
Was denn? BMX.
Und deswegen waren die Olympischen Spiele 1924 eben die größte Bühne, weil es noch keine Weltmeisterschaft gab. Ja, und Guttmann und die Ungarn, die waren verärgert. Also eigentlich ist sowas ja immer was Schönes, wenn man sein Land vertritt. Guttmann aber war verärgert, denn es waren mehr Funktionäre als Spieler dabei und die Funktionäre waren in tollen Hotels in Paris untergebracht und die Spieler waren mehr so in so Absteigen. Was macht man da? Entweder man beschwert sich so ein bisschen und zaghaft und setzt sich mal mit dem Mannschaftsrat zusammen oder man macht es so wie der gute Herr Guttmann. Er hat zusammen mit seinen Mitspielern in der Absteige alle Ratten, die rumliefen, gefangen, getötet und die toten Ratten an die Zimmertüren der Funktionäre in dem schicken Hotel genagelt.
Das war aufwendig.
Das ist sehr aufwendig, auch ausgefallen, sowas habe ich noch nie gehört. Also mit Thesen an die Wand nageln, yo. Aber Ratten habe ich noch nie gehört, obwohl ich aus Hameln komme, der Rattenfängerstadt. Aber für den noch jungen Spieler Béla Guttmann war damit Schluss in der Nationalmannschaft. Er ist dann nach Österreich gezogen, zu Hakoa Wien. Das war so der berühmteste jüdische Club der 20er Jahre, auch so mit der beste Club in Österreich in den 20er Jahren. Und er wurde ganz schnell weltberühmt, dieser Verein. Denn 1923, ein Jahr nachdem Guttmann nach Österreich wechselte, hat man West Ham in England mit 5:0 besiegt und war damit der erste europäische kontinentale Club, der in England überhaupt gewinnen konnte. Und Béla Guttmann war eben bei diesem Team dabei. Und das hat diese Mannschaft von Hakoa Wien zu einer echten Attraktion gemacht. Und die sind, das finde ich sehr kurios, die sind dann durch die USA getingelt. Die haben dann andere Mannschaften gefunden als Freundschaftsspielgegner und sind dann eben durch Nordamerika, durch die USA getourt. Und Béla Guttmann, dem hat es da so gut gefallen, der ist einfach in New York geblieben. Der hat dann innerhalb von kürzester Zeit für 4 verschiedene Clubs, unter anderem auch rein jüdische Clubs, in New York gespielt und war nebenbei auch noch tüchtiger Geschäftsmann, hatte ein Varieté und war Teilhaber einer großen Bar, war, kann man schon so sagen, sehr wohlhabend, hat aber das komplette Geld beim Börsencrash 1929 wieder verloren.
Aber ganz kurz, also wir reden jetzt ja noch vom aktiven Guttmann, also genau. Wie alt war er dann damals, weißt du das zufällig?
Naja, also die haben...
Hans, wann ist er geboren? 1899.
1899. Er war 24.
Jetzt hier nicht um die Uhrzeit auch noch rechnen.
Er war 24, als sie bei West Ham United gewonnen haben und dann sind sie ins Ausland und sind da durchgetourt. Also er war Mitte 20.
Ja, aber schon interessant und auch beeindruckend, dass du, so wie man das ja auch heraushört, da einen Fußballer hast, der seinen eigenen Kopf hat und dann eben auch ein sehr gewiefter Kopf anscheinend.
Dass kann man so sagen, dass er kein Fußballprofi an sich war, sondern eher ein Geschäftsmann, wie du gerade in New York gesagt hast? Oder war er davor eigentlich schon mehr Profi, weil er ja auch in Wien und dann...
Ja, du weißt ja, wie es ist mit Profi. Also meinst du mit Profi, dass er...
Hat er damit Geld verdient?
Achso, ja, Geld verdient, ja, aber natürlich war...
Hat er damit seinen Lebensunterhalt bestritten?
In Europa, ja. Und dann, als er in den USA war, hat er eben dieses Varieté in New York aufgemacht. Da übrigens ist er teilweise selber mit aufgetreten mit Fußballartistik. Also da ging es nicht um Bauchtänzerin oder sowas, sondern es ging eher um Fußballakrobatik. Und
also
Fußball
er war Besitzer und Fußballer gleichzeitig.
Aber. Genau.
Oder war das nach?
Genau. Nee, das war alles gleichzeitig. Und er war eben Teilhaber einer der größten Bars in New York und hat leider seine Ersparnisse verloren, eben bei dem Black Friday, bei dem Börsencrash. Dann ging es für ihn deswegen auch mit knapp über 30 Jahren zurück nach Europa. Und dann hat er noch ein Jahr bei seinem ersten europäischen Club außerhalb Ungarns, nämlich bei Hakoa Wien, noch ein Jahr gespielt. Und dann kommt jetzt das für uns ganz interessante Kapitel, denn jetzt begann eine der außergewöhnlichsten und ungewöhnlichsten Trainerkarrieren, die es wirklich jemals gab. Er war 40 Jahre lang Trainer.
Aber die Spielerkarriere war ja schon sehr ungewöhnlich. Deshalb,
und glaub mir, jetzt wird es wirklich spektakulär und sehr, sehr kurios mit vielen lustigen Anekdoten. Der war 40 Jahre lang Trainer in 13 verschiedenen Ländern bei 25 unterschiedlichen Teams. Und wenn man mal so hört, Mario, 40 Jahre lang bei 25 unterschiedlichen Teams, er hat so ein bisschen das perfektioniert oder vielleicht...
Was Thomas Doll nie erreicht hat?
Na, er war eher so vom Schlag Pep Guardiola, ich bleibe überall nur 3 Jahre, lag aber nicht so sehr daran, dass er sich als Projekttrainer gesehen hat, sondern er hat sich ganz oft mit den Chefs überworfen. Ja. Und Hans, du hast es, glaube ich, gerade eben schön gesagt, er hatte seinen eigenen Kopf und das ist ja erstmal schön, nur irgendwann, wenn dieser eigene Kopf so sehr zum Dickkopf wird, dann überwirfst du dich mit anderen Leuten und wenn es dann ganz übel endet, endet es nämlich in einem Fluch und da kommen wir ja gleich noch dazu. Also Bela Gutmann ist wirklich, naja, ich will noch nicht so viel verraten, für wen er vielleicht das absolute Vorbild sein könnte, da will ich euch gleich mal spekulieren lassen. Er hat seine Trainerkarriere angefangen in seiner Heimat in Budapest, bei Újpest Budapest, ist schwer auszusprechen um die Uhrzeit, ist 1939 dann auch in seinem ersten Jahr sofort Meister und Mitropa Cup Sieger geworden. Mitropa Cup habt ihr wahrscheinlich noch nicht gehört, haben wir auch hier bei Nachholspiegel wirklich noch nie erwähnt, obwohl wir ja wirklich alle möglichen...
Ganz viel, was heute erwähnt wird, hier bei Nachholspiel noch nie besprochen.
Ja, wir haben ja aber oft schon über Wettbewerbe gesprochen. Mario wollte sogar einen neuen Wettbewerb erfinden.
Das stimmt, das ist ne? Aber nicht den Mitropa Cup.
Nee, der Mitropa Cup war sozusagen der Vorgängerwettbewerb, kann man sagen, vom Europapokal der Landesmeister.
Mhm. Ach. Okay.
Also quasi der Vorgänger der Champions League.
Der Super League.
Der Vorgänger der Super League. Genau, sehr schön.
Geschlossene Gesellschaft.
Geschlossenste Gesellschaft, absolut. 1939 hat er den eben geholt und wir hören am Datum schon, dann kam der Zweite Weltkrieg. Dieser Mitropa Cup sollte 1940 nochmal ausgetragen werden, wurde er aber nicht und so hat Bela Gutmann 1939 das letzte Finale des Mitropa Cups gewonnen mit Újpest Budapest. Dann kam der
Aber das ist doch so eine, was ist das wohl bei Wer wird Millionär, so eine Millionen oder halbe Millionen? Was gibt's dafür, wenn man weiß, was der Mitropa Cup ist?
Schon fast eine Bonusfrage über die Millionen hinaus.
Ne, man kennt den Messepokal und solche Sachen.
Cup und solche legendären.
Solche Sachen.
Röder Cup.
Ja, genau. Palana Fan Cup. Kennen wir alles aus dem FF.
Aber Mitropa?
Ja, genau. Und wenn ihr wissen, genau. Und wenn ihr sagen könnt, wer der letzte Sieger war, es war Újpest Budapest 1939 mit dem Trainer Bela Gutmann. In seinem ersten Jahr als Profitrainer sozusagen.
Das muss der Fluch sein. Da hat man danach alle Wettbewerbe eingestellt. Der letzte Sieger.
Stimmt. Er war in vielerlei Hinsicht, bei vielen Dingen war er der Erste und hier war er dann der Letzte, genau. Und dann kam der Zweite Weltkrieg. Und auch das ist kurios. Es gibt ganz viele verschiedene Quellen, wo sich Gutmann aufgehalten hat oder haben soll während des Zweiten Weltkriegs. Die meisten seriösen Quellen sagen, er hat sich in Budapest, in seiner Heimatstadt, versteckt. Manche sagen aber auch, er war in der neutralen Schweiz. Und manche sagen auch, er war in Portugal. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg konnte er auf einmal ziemlich gut Portugiesisch. Keiner weiß genau warum, aber die meisten Quellen sagen wirklich, er hat sich in Budapest versteckt, wo auch immer, aber er ist in seiner Heimatstadt untergekommen.
In der Bibliothek oder so vielleicht.
Möglicherweise, vielleicht hat er da irgendwo ein Portugiesisch Wörterbuch zur Hand, das kann gut sein. Nach dem Zweiten Weltkrieg, nach 45, hat er dann kleinere Clubs erstmal übernommen, aber, und das ist so ein bisschen das, was man heute, du hast vorhin, Mario, von Julian Nagelsmann gesprochen, was auch heute nicht unüblich ist, er hatte immer den Blick für die nächste Trainerstation. Er hatte immer einen Plan, wo kann ich mich verbessern, finanziell, aber auch perspektivisch, wo kann ich mehr Erfolg haben, wo sind bessere Spieler, wo habe ich mehr Einfluss. Und so hat er erst 3 verschiedene kleine Teams in Ungarn trainiert und dann in Italien. In Italien übrigens jedes Mal ist er entlassen worden. auch teilweise wegen seltsamsten Dingen. Er hat sich überworfen, weil er da zu viel Geld gefordert hat. Hier wollte er dies, hier wollte er das. Einmal hat seine Frau, das ist auch saukurios, hat seine Frau der Frau eines anderen Trainerkollegen hat diese Frau mit einer Flasche attackiert. Also seine Frau, Bela Gutmanns Frau, eine andere Trainerfrau. Und deswegen ist er da in Ungnade gefallen und entlassen worden.
Kennt man die Gründe dafür?
Warum die mit der Flasche attackiert hat?
Ja, weil der Verdacht liegt nahe, dass der Herr Gutmann vielleicht auch damit was zu tun hatte.
Das habe ich leider
nicht. Und sowas gibt's ja heute auch noch in allen möglichen Ligen dieser Welt.
Ja, nee, das habe ich leider nicht, oder vielleicht auch zum Glück nicht, herausgefunden, ehrlich gesagt. Aber ich wollte nur damit sagen, es ist selten ruhig geblieben, wenn Bela Gutmann entlassen wurde. Und das ist ein weiteres Puzzleteil, welcher heutige Trainer immer wieder, wo immer wieder gesagt wird, er ist nur ein Nachkomme von Bela Gutmann. Wir werden am Ende der Folge mal drüber sprechen.
Aber das reicht ja jetzt schon für 3 Leben. Das
genau, ja, und wir sind erst... wir sind jetzt gerade bei 1952 angekommen.
Ja.
Ja, also er ist 53 Jahre alt und er soll, auch hier wieder, das ist sehr kurios, er soll Gerüchten zufolge zum Trainerstab der Olympiamannschaft Ungarns gehört haben, 1952. Da hat Ungarn übrigens Gold gewonnen. Es ist aber bis heute nicht übermittelt und es gilt auch nirgendwo wird gesagt, er hat diese Goldmedaille mitgewonnen, aber angeblich soll er irgendwie, und sei es nur externe Berater oder so, aber er soll mit dazugehört haben. Was sagt uns das auch? Nicht nur überall, wo Bela Gutmann ist, ist so ein bisschen Kuriositätenkabinett und Hickhack und Remi Demi, sondern überall, wo Bela Gutmann auftauchte, war auch immer Erfolg und Fortschritt. Irgendwas ist immer passiert.
Aber auch viele Rätselraten.
Genau, und er ist selten wegen Erfolglosigkeit rausgeschmissen worden, sondern meistens wegen seiner Pedanterie und wegen komischer Eigenschaften und Aussagen auch. Und er war auch ein Wanderer zwischen den Welten. Ich habe es gesagt, er hat in New York gewohnt, also er ist aus Europa mit Ungarn rüber, ist dann dort geblieben, ist dann wieder zurück. Und dann nach 52, nach diesen Olympischen Spielen, wo er angeblich Teil der Mannschaft oder des Trainerstabs gewesen sein soll, ist er wieder rüber über den Atlantik. Er war, und jetzt kommst du, er war für 6 Spiele Trainer in der 2. argentinischen Liga. Dann sollte er eigentlich die Boca Juniors übernehmen, so mit die traditionsreichste Mannschaft Südamerikas. Das hat aber nicht geklappt, weil er zu viel Geld, zu viel Gehalt gefordert hat. Offiziell wurde aber gesagt, nee, Herr Gutmann hat sich dann doch anders entschieden, weil seiner Frau, der gefällt dieses Klima nicht so gut in Argentinien. Das mediterrane Klima ist besser.
Hat er vielleicht nebenbei noch Diego Maradona entdeckt?
1952, ein bisschen früh vielleicht. Aber Entdecker ist ein gutes Stichwort, denn er hat einen anderen Weltklasse-Spieler, über den wir sicherlich auch in den kommenden Monaten irgendwann mal eine Legendenfolge machen werden, den hat er entdeckt. Da komme ich gleich dazu. Das hat auch sehr viel nämlich zu tun mit dem Gutmann-Fluch. Was ich eben schon angedeutet habe, es zeichnet ihn einen gewissen Eigensinn, zeichnet ihn aus. Er war wirklich ein Ego-Monster. Und das war gerade für die Öffentlichkeit und für Präsidenten ein rotes Tuch. Zum Beispiel ist er Trainer beim AC Mailand danach gewesen oder geworden. Und er wurde als Tabellenführer in der Serie A entlassen. Angeblich gab es Intrigen innerhalb des Vereins gegen ihn, aber viele glauben, er ist einfach nur seinen Bossen zu sehr auf den Sack gegangen. Und die haben ihn dann entlassen. Und dann kam es zu einem viel zitierten Auftritt vor der Presse. Er hat sich hingestellt, hat gesagt damals, als er gefeuert wurde als Tabellenführer beim großen AC Mailand, ich bin hier entlassen worden, obwohl ich weder kriminell bin noch homosexuell. Auf Wiedersehen.
Rein von der Persönlichkeit her, wie wirkt der Kerl auf euch? Der kommt mir immer so ein bisschen
schwindlig.
Sprunghaft, ja. Genau, mal heute hier, morgen da, mal so, was kümmert mich mein Vertrag von gestern, so auf die Art.
Ja,
vielleicht auch wenig selbstreflektiert. Wenn du irgendwie, also meine, du hast ja jetzt auch Amtszeiten aufgeführt, die nicht so lange waren.
Ja, einige.
Wenn du als Tabellenerster vom AC Mailand entlassen wirst, klar, das kann alles kriminelle Hintergründe haben. Aber dann muss ja auch, glaube ich, mit dir irgendwas nicht ganz okay sein. Dass
andererseits
vor allem
vielleicht
ich mit dir
auch
weiterarbeiten möchte.
Vielleicht auch ein frohes Gemüt, der Herr, der das nicht ganz genau immer nimmt mit den Verträgen,
also
mit dem Leben hier und so.
Es gibt einen schönen, es ist richtig, es gibt einen schönen Artikel über ihn in der FAZ, den wir natürlich auch auf nachholspiel.de verlinken werden, von Christian Eichler. Der hat die Überschrift Brillant, elegant, arrogant. ihr merkt es vielleicht nicht, aber die Schlinge zieht sich so langsam zu. So langsam könnte man sich vielleicht schon vorstellen, welchen Trainer ich meine, wer so ein bisschen die Anwandlung
in Richtung eines, Portugal vielleicht.
Ja, wir nähern uns ja auch, der Guttmann-Fluch hat auch sehr viel mit Portugal zu tun. Du hast absolut recht. Ach ja, stimmt.
Na, ich habe mir nur gerade gedacht, diese Überschrift habe ich mir gedacht, also das. Ja.
Das steht jetzt, du dachtest, steht da gleich José Mourinho unter der Überschrift.
Okay, Mario, hast du versucht, Lizenz zu machen?
Ja, habe ich gedacht, Mensch, die Überschrift, die hat er bestimmt auch mal verwenden können. Eigentlich dachte ich zuerst Ibrahimovic, könnte auch passen, die drei Adjektive, aber in Richtung Trainer.
Ja, ja. Und genau wie Mourinho, der natürlich gemeint ist, und wir werden noch so zwei, drei Gemeinsamkeiten finden, genauso wie Mourinho blieb auch Bela Guttmann trotz Fehltritte oder blöden Aussagen oder auch nicht immer sofort den Erfolg bringenden Saisons, blieb auch er immer weiter begehrt. Denn man darf nicht vergessen, wir sind in den 50er Jahren, Ungarn war in den 50er Jahren der heiße Scheiß im Fußball. Die waren das Vorbild in der Fußballwelt. 1954, ne, Wunder von Bern, da haben sie ja nur ganz knapp gegen Deutschland verloren, nachdem sie auf dem Weg zum Finale ja alles kurz und klein geschossen haben. Ferenc Puskás, wir erinnern uns, bester Spieler der 50er Jahre, der mit Real Madrid alles gewonnen hat und jeden geschlagen hat.
Wir erinnern uns, ja.
Wir als Nachholspielmacher erinnern uns, Mario.
Wo ist jetzt deine Stadiongeschichte, Mario? Komm.
Ach so, ja klar, du. Ach, da bin ich, durch den Lieferanteneingang habe ich mich da reingeschlichen.
Und du, Mario, als großer Freund des englischen Fußballs, dir sei gesagt, ein Jahr vor dieser WM, 1953, gab es ein Freundschaftsspiel der Ungarn in Wembley in England. Und da hat man die Engländer, und das ist ja nicht üblich, dass die Engländer auch zu der Zeit in Wembley verloren haben. Die Ungarn haben 6-3 gewonnen in Wembley.
Ja. Und gegen Deutschland doch dann 8-3, oder? In der Vorrunde der WM.
Also genau.
Das war wirklich ein sehr, sehr gutes Team.
Und dieses Team war deswegen auch gut, weil die Ungarn viele neue Spielideen hatten. Sie haben Kurzpassspiel etabliert, sie haben offensive Außenverteidiger gehabt, die nicht immer nur irgendwie ab der Mittellinie abstoppen oder reinflanken, sondern auch mal bis zur Grundlinie gehen.
Die hatten also auch eine Schmelle?
Die hatten, oh Gott. Ja, genau. Es gab.
Aber nach Mourinho klingt die Taktik jetzt nicht.
Nee. Und sie haben Pressing betrieben, standen sehr, sehr hoch. Also das war alles etwas, was man in den 50er Jahren nirgendwo anders kannte. Und dafür stand Ungarn und dafür stand eben auch Guttmann. Und jetzt kommen wir immer näher dran an den Guttmann-Fluch. Ende 1956, jetzt werden wir kurz politisch, gab es einen Volksaufstand in Ungarn. Den hat die damalige Sowjetunion niedergeknüppelt und fast alle Topfußballer Ungarns, die waren eh schon weg, die haben eh schon im Ausland gespielt und die, die das noch nicht getan haben, gingen dann ins Exil und Guttmann hat die ganzen Exil-Ungarn zusammengesammelt und hat so eine inoffizielle Exil-Nationalmannschaft betreut, was ich irgendwie auch ganz charmant finde und hat mit denen wieder mal eine Tour gemacht, diesmal nicht durch Nordamerika, sondern durch Südamerika. Und vor allem die Brasilianer waren begeistert von dieser ungarischen Truppe. Die Spieler waren auch so begehrt, dass alle Ungarn Angebote von brasilianischen Clubs bekommen haben. Die wollten die unbedingt da behalten. Die ganzen Ungarn sind aber wieder zurück nach Europa, sind da beim FC Barcelona untergekommen, bei Real Madrid untergekommen, in Italien untergekommen. Nur einer blieb und das war der Coach. Bela Guttmann blieb in Brasilien, hat sich niedergelassen beim FC Sao Paulo und was war? Klar, sofort Regionalmeister geworden.
Olli, ich muss einmal kurz reingrätschen. Mir fällt gerade auf. Ja. Du erzählst jetzt seit knapp 20 Minuten über diesen Kerl. Wir sind noch nicht beim Fluch angelangt, wenn ich das richtig sehe.
Ja.
Und dieser Fluch, der muss ja sowas Großes sein, dass man über das, was davor jetzt passiert ist, die letzten 20 Minuten, die ja wirklich kurios und anekdotenreich genug waren, gar nicht mehr redet. Also vielleicht bin ich der Einzige hier, der noch nie was von Guttmann gehört hat, aber scheinbar redet man ja nicht mehr über sein Leben, sondern nur noch über den Fluch, der hinten raus noch kam.
Genau, und ich dachte einfach nur, ich erzähle so ein bisschen
ist ja gut, ich bin nur gespannt, was das für ein Fluch ist, weil da muss ja alles schiefgelaufen sein.
Ja, und vor allem ist es ja so genial, weil
komm auf den Punkt, hätte man auch kürzer sagen können.
Vor allem ist es ja so genial, Mario, weil dieser Fluch am Ende nichts anderes ist als Aberglaube. Alles aber, was Bela Guttmann bis dahin erreicht hat, das siehst du halt heute noch. Und ihr werdet es gleich merken und wir kommen jetzt so langsam auch in Bereiche, die wir dann mit Nachholspiel schon einmal abgedeckt haben. Denn Brasilien war bis dahin eine gute Mannschaft, aber es hat ganz oft an Spielideen gefehlt, an Taktik gefehlt. Weil die Technik hatten sie, das Talent hatten sie, das Künstlerische, Das kann man sich denken, das hatten die Brasilianer, nur sie hatten es eben noch nicht geschafft, ja, richtig zu trainieren, denn, das darf man ja auch nicht vergessen, damals gab es noch nicht so wirklich Informationsaustausch. Du hast nicht irgendwie Transfermarkt aufgemacht und geguckt, wie spielt der Gegner A und Gegner B, spielen die mit Dreierkette, Viererkette. Und Bela Gutmann hat es also geschafft, Verbindungen von verschiedenen Fußballkulturen zu schaffen. Er hat quasi das europäische Taktische, die europäischen Ideen dahin gebracht, wo sie gebraucht wurden, denn Brasilien wollte endlich Erfolg haben. Das Kuriose ist nämlich, Bela Gutmann gilt für viele heute noch als Impuls und Ideengeber der Weltmeister von 58. Er war damals nicht Trainer, natürlich, der Brasilianer, aber alle brasilianischen Journalisten und Fußballexperten sind sich heute noch einig, ohne Bela Gutmann wären die Brasilianer damals, 1958, eben nicht mit Pelé damals, dem ganz jungen, dem 17-jährigen Superstar, nicht Weltmeister geworden. Denn Gutmann hat das sogenannte 4-2-4-System eingeführt.
Er ist der Johann Cruyff Ungarns.
Das ist es. Er ist vielleicht sogar mehr als das. Er ist vielleicht sogar der Johann Cruyff, naja, er ist gleichzeitig der Johann Cruyff Ungarns, er ist der Johann Cruyff Brasiliens, der Johann Cruyff Europas, Südamerikas und so weiter. Denn daran hat sich die ganze Welt orientiert. 4-2-4 war zu dem Zeitpunkt das Ding überhaupt. 4 Abwehrspieler, 2 Mittelläufer sozusagen, das war auch seine eigene Position damals, also Mittelfeldspieler, zentral, eher so die Sechserposition und 4 Stürmer. Die brasilianische Nationalmannschaft ist bei der WM 58, da hatte keiner eine Chance. Die sind mit 4 Stürmer, sind die da losgegangen und haben den Gegner einfach platt gemacht im Finale.
Der Gegner war Uruguay? Oder war es...
Nein, der Gegner war...
Schweden?
Schweden war.
Schweden.
Im Finale haben die Brasilianer gewonnen, 5-2. Und haben einfach... Die Schweden haben nicht gewusst, was da passiert. Es war ja eben nicht nur Pelé. Es waren 4 offensive Spieler. Und das alles war das System. Das alles waren die Schwerpunkte. Das alles waren die Ideen Bela Gutmanns.
Ich finde das irgendwie interessant, dass da Brasilien Entwicklungshilfe im Bereich Fußball benötigt hat. Denn als wir über die erste WM gesprochen haben in Uruguay, ja, war ja der südamerikanische Fußball im Vergleich zum europäischen der heiße Scheiß. Die waren ja in allen Belangen, waren sie ja den Europäern voraus. Im körperlichen, im taktischen, im spielerischen vor allem. Und trotzdem hast du nach, ja, also wenn wir von 58 sprechen, die erste WM war 1950.
30.
Meine ich ja. Hast du ja trotzdem irgendwo das Gefühl, dass jetzt dieser ganze Entwicklungsfortschritt innerhalb dieser Zeit eigentlich nicht verloren gehen kann.
Naja, aber na, das sagst du so. 28 Jahre. Überleg mal, Deutschland 2000, wann war das? Erich Ribbeck und die ganzen Rumpelfüßler. 2000. Und 28 Jahre weiter ist 2028. Da tut sich so viel.
Da sind wir wieder gleich weit.
Überleg mal, vor 28 Jahren, da wurde in Deutschland noch mit Libero gespielt. Also das ist einfach, wer weiß, wo wir in 28 Jahren sind. Und Gutmann hat es eben geschafft, dieses taktische, weil überleg mal, wir haben auch in der Afrika-Cup-Folge mit Gernot Rohr drüber geredet, dass wir früher mit 15, 16 den Afrika-Cup auf Eurosport geguckt haben und gesehen haben, athletisch, ausdauertechnisch, spielerisch sind die ganz vielen europäischen Top-Teams überlegen oder mindestens ebenbürtig, nur sie sind halt taktisch nicht so gut geschult. Und dann kam immer mehr europäische Trainer, immer mehr europäisches Know-how auf den afrikanischen Kontinent und mittlerweile sind diese Teams alle auf dem gleichen Level und so war das damals auch. Und man kann ja wirklich sagen, der Erfolg blieb den Brasilianern treu, ja, aber einer blieb dem Land nicht treu, nämlich Bela Gutmann. Sein Credo, ich habe es vorhin gesagt, nie länger als 2-3 Jahre bleiben, denn irgendwann nutzt sich das Ganze auch ab. Und deswegen hat Bela Gutmann dann Brasilien wieder verlassen. Er ist wieder nach Europa, angeblich zum zweiten oder dritten Mal, weil seiner Frau ja das mediterrane Klima so gut tut. Und er ist in Portugal gelandet. Und jetzt sind wir nur noch wenige Monate, Mario, halte ich fest, wenige Monate vom Gutmann-Fluch entfernt.
Sag lieber gedulde dich, Mario, nicht, dass du gleich ins Bett geht.
Nee, ich bin bereit. Ich warte aber schon so, vielleicht, dass die Gruselmusik so langsam einfadet.
Ja. Er ist beim FC Porto gelandet und Portugal, damals, Anfang der 60er, tiefste Fußballprovinz. Da war nicht viel zu gewinnen, nicht viel zu holen. Er hat aber ja erst europäische Strukturen nach Brasilien gebracht und hat jetzt aus Brasilien die Fußballkunst und die Lockerheit wieder zurück nach Europa gebracht und quasi beides zusammen gepaart beim FC Porto. Und was war? Zack, erste Saison Meister geworden.
Wahnsinn.
Und das ist das, was ich meine. Das ist auch das, warum ich so aushole. Dieser Mann hatte immer irgendwie Erfolg. entweder zu messen in Pokalen oder in Punkten und Toren oder eben zu messen in Spielweise, in veränderte Fußballkultur, in einem anderen Auftreten, in einem anderen Erscheinungsbild eben des Fußballs.
Schon so ein bisschen auch so der Fußballmessias, oder? Also der kommt doch irgendwie so als Heilsbringer dann in das entsprechende Land und ratzfatz ist der Erfolg gegeben. Also das ist ja auch die, ich finde ja auch so diese Kurzfristigkeit, die gegeben ist, also wie schnell er einfach Mannschaften, ganze Länder verbessert hat. Das hast du heute, glaube ich,
vor allem gerade wirklich an José Mourinho, weil du jetzt auch noch den FC Porto erwähnt hast mit der Meisterschaft. Also das davor, als ich da Mourinho gesagt habe, da war das gar nicht unbedingt auf den FC Porto bezogen, aber jetzt gerade sind die Parallelen schon da.
Ja, und dann hat Bela Gutmann etwas nach nur einem Jahr gemacht, was José Mourinho sich, glaube ich, nicht getraut hätte.
Tottenham trainiert. Er ist für länger als ein Jahr.
Nach einem Jahr zum großen Rivalen zu Benfica gewechselt. In die Hauptstadt, nach Lissabon. Und auch da könnt ihr euch vorstellen, was hat er wohl im ersten Jahr gleich gemacht?
Ist Meister geworden.
Und den Europapokal der Landesmeister gewonnen.
Okay, das heißt, wir haben zum ersten Mal bei unserem Wandervogel die Situation, dass er nicht von Norden nach Süden geflogen ist, sondern direkt zum Nachbarhaus.
Genau, er ist wirklich einfach nur ein Haus weiter, um es jetzt mal so zu sagen, und hat erst mit Porto die Meisterschaft geholt, in der nächsten Saison mit Benfica die Meisterschaft und den Europapokal der Landesmeister geholt. Und das war natürlich eine absolute Sensation. Aber die noch größere Sensation folgte ein Jahr später. Und jetzt kommen wir zum 2. Mai 1962. Also fast heute auf den Tag genau vor 59 Jahren. Das vielleicht beste Finale der Europapokalgeschichte. Da sind sich natürlich die ganzen Fußballexperten und Gelehrten nicht so ganz einig, aber für viele gilt dieses Spiel am 2. Mai 62 als bestes Finale der Europapokalgeschichte. Wieder Benfica im Finale, dieses Mal gegen Real Madrid. Real Madrid, nicht mehr das Real Madrid der 50er Jahre, aber immer noch eine absolute dominante Truppe. Das weiße Ballett. Fünfmal hintereinander den Europapokal der Landesmeister gewonnen.
Oh ja.
Also
Di Stefano und Puskas.
Genau, das ist es. Also wirklich das weiße Ballett. Einfach eine unglaubliche Mannschaft. Die Vorgänger der Galaktischen, wo wir uns auch dringend eine Legendenfolge über diese Truppe und Di Stefano und Puskas machen müssen. Und Benfica hat Real Madrid geknackt. Benfica hat eben mit dieser Mischung aus individueller Klasse, Athletik und überfallartigem Offensivfußball, vor allem über die Außenverteidiger, hat Benfica Real geknackt.
Wer waren denn auf der Seite von Benfica so die
und jetzt
großen Namen?
Jetzt kommt, der große Portugiese, oder?
Ja, ja. Ich warte es auch die ganze Zeit schon drauf.
Es kommt jetzt der
Cristiano
junge
Ronaldo.
Es kommt jetzt der junge Eusebio.
Ui.
Es gibt auch da wieder mehrere Geschichten, mehrere Anekdötchen, mehrere Gerüchte, wie er auf ihn aufmerksam wurde. Eins steht fest, er hat ihn in der portugiesischen Kolonie Mosambik entdeckt. Es steht nicht genau fest oder es ist nicht zu 100% geklärt, wie er auf ihn aufmerksam wurde. Es gibt ein Gerücht, worauf sich mittlerweile mehrere Leute geeinigt haben, dass bei seinem Friseur jemand ihm erzählt hat, es gibt da diesen Typen, der in der vergangenen Saison 77 Tore geschossen hat. Den brauchst du. Ganz junger Mann. Den hat er sich geholt. Danke an den Tippgeber nochmal. Eusebio gilt bis heute als wohl bester Portugiese, den es jemals gab. Ja, und der hat auch in diesem Spiel gezaubert. Auf der gegenüberliegenden Seite kann man sagen, Gutmanns alter Genosse aus Ungarn, Puskas. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Da schießt Ferenc Puskas, der größte Ungar, der jemals Fußball gespielt hat, schießt zum ersten Mal in einem internationalen Spiel für Real Madrid 3 Tore. Und dann verliert Real Madrid 3-5.
Boah, das ist bitter.
Gegen Benfica. Heißt, der Seriensieger Real Madrid, das weiße Ballett, wurde geschlagen am 2. Mai 62. Da könnte man denken, oh, Wahnsinn, der Triumph. Bela Gutmann, Benfica, dem Himmel so nah, es ist alles toll. Ne? Und dann kommt das, was Hans hier bei Nachholspiel so oft schon gesagt hat. Auf die große Party folgt ganz schnell der Kater. Hier war es gar keine Nacht, die dazwischen lag, sondern nur wenige Minuten. Bela Gutmann ging zum Vorstand bzw. zum Präsidenten Benficas und hat einen Bonus eingefordert für diesen Triumph. Es ist nicht genau, wieder mal genau übermittelt und geklärt, ob es ein einmaliger Bonus war oder ob es eine Gehaltserhöhung war.
Aber nur für sich oder für die ganze Mannschaft?
Ja,
nur
für sich, für diesen Triumph. Weil du musst immer im Hinterkopf haben, der hat jetzt zweimal hintereinander den Europapokal der Landesmeister geholt mit einer Truppe, die ein paar Jahre vorher quasi keiner kannte. Er forderte also den Bonus, wie angeblich vorher abgeklärt mit den Benfica-Bossen. Naja, die wollten da nichts von wissen. Die haben das anders gesehen und haben gesagt, nichts ist, du kriegst keinen Bonus. Und jetzt ist die Frage, was macht man? Gibt man sich damit zufrieden und sagt, naja gut, dann arbeitet...
Ich hatte da ja schon so ein bisschen Erfahrung, oder? Was so Clinches mit Vereinsverantwortlichen angeht.
Die Frage ist natürlich, was machst du? Gehst du einfach zum anderen Club und sagst, ich werde hier nicht wertgeschätzt? Oder beißt du dir auf die Zunge und sagst, ah, komm her, dann mache ich es nochmal ein Jahr fürs gleiche Geld und werde vielleicht nächstes Jahr abgeworben?
Also hätte nicht theoretisch real Interesse gehabt, wenn du zweimal
die Champions League gewinnst? Das habe ich mir gerade gedacht. Genau,
gehst du einfach rüber zur nächsten Bank, oder?
Zum Beispiel. Aber Gutmann wäre nicht Gutmann, wenn er einfach den Schwanz eingezogen hätte und gesagt hätte, ja gut, dann gehe ich halt zu wem anders. Nein, er hat auf der Stelle gekündigt. Benfica stand ein paar Tage später noch im portugiesischen Pokalfinale. Da war er schon gar nicht mehr Trainer. Er hat gekündigt und zwar sofort. Und jetzt kommt der Ausspruch, der zum sogenannten Gutmann-Fluch geführt hat. Er hat gesagt, ich gehe und Benfica Lissabon wird für die nächsten 100 Jahre nicht mehr Europas Champion sein.
Das hat er öffentlich gesagt, oder?
Er hat das den Vereinsoberen gesagt, im Beisein anderer. Und alle haben natürlich gedacht, ja gut, jetzt ist ja... Der Bähler wieder, ne? Ist er wieder irgendwie melodramatisch, macht er hier wieder irgendwie, gleich kommt auch seine Frau und haut irgendjemand eine Weinflasche über den Kopf, so ungefähr. Ja. Und das Skurrile ist, dass mit diesem Ausspruch, mit diesem Fluch, sag ich mal, zwei Wege bergab gingen. Auf der einen Seite der Weg von Bela Gutmann, der hat ab dann fast nur noch eher so, ich nenne es mal, Vereine aus der zweiten Reihe trainiert. Die Karriere tröpfelte so langsam aus und er starb dann am 28. August 1981, also auch schon ewig her. Und man würde heutzutage auch gar nicht mehr über ihn reden, aber ich weiß nicht, wie euch das geht. Jedes Mal, wenn Benfica gegen zum Beispiel eine deutsche Mannschaft, ich glaube die Bayern haben in den letzten 10 Jahren bestimmt 2-mal gegen Benfica in der Champions League gespielt und dann wird immer irgendwie wieder dieser Gutmann-Fluch rausgeholt. Ja, und jetzt ist die Frage, wie viel ist denn von seinem Fluch wirklich noch übrig geblieben? Damals, am 2. Mai 62, also jetzt vor 59 Jahren, hat er gesagt, ich gehe und Benfica soll die nächsten 100 Jahre, er hat nicht gesagt, in keinem Finale mehr stehen, sondern er hat gesagt, sie werden keinen europäischen Triumph mehr holen, sie werden keine Champions mehr sein. Und was soll ich euch sagen? Der Mann hat recht. Ein Jahr später standen sie wieder im Finale. Diesmal gegen einen anderen Ex-Club Gutmanns, gegen den AC Mailand. Und da haben sie 1-2 verloren. Da kann man sagen, ja gut, kann mal passieren. 3 Jahre hintereinander, so what, shit happens, kann mal passieren. So, 2 Jahre später, Europapokal der Landesmeisterfinale, 65, gegen Inter Mailand, 0-1 verloren. Na, würde ich sagen, kann mal passieren. Jeder verliert auch mal ein zweites Finale. Wieder 3 Jahre später, Europapokal der Landesmeisterfinale gegen Man United. 1-4 nach Verlängerung verloren.
Hey.
Ja, das waren die Europapokal der Landesmeisterfinals, die Benfica Lissabon innerhalb der 6 Jahre nach dem Gutmann-Fluch gespielt hatte. 6 Jahre, 3 Finals, alle 3 verloren. Und dann ging es weiter, UEFA-Pokal 1983 gegen Anderlecht, auch das verloren. So langsam könnte man sagen, scheiße, ne? Der Gutmann ist 81 gestorben. Da könnte man sagen, okay, 83, 2 Jahre danach, jetzt ist er mal gut.
Ja.
Ne? Also der kann uns ja jetzt nicht noch nach seinem Tod verfolgen. Doch auch da verloren. 5 Jahre später, Europapokal der Landesmeister 1988. Wir kommen jetzt in die Sphären, an die wir uns dann vielleicht auch irgendwann erinnern können. 1988, da waren wir alle schon auf der Welt, gegen die PSV aus Eindhoven.
Gab es da nie mal so den Versuch, so einen Exorzisten irgendwie in den Verein zu holen? Der
Hans,
das,
du bist wie immer der Meister der Überleitung, das kommt gleich. Erst kommt noch ganz kurz vorher, ja. Pass auf, PSV Eindhoven 88, schnell erzählt, 5-6 im Elfmeterschießen verloren. Also es wurde auch wirklich dramatisch, nach Verlängerung. Im Elfmeterschießen. Es wurde immer knapper. Und dann, ich habe es eben nicht erzählt, Bela Gutmann übrigens in Wien, in seiner Wahlheimat, verstorben 1981. Und in Wien war 1990 das Europapokalfinale der Landesmeister. In Wien mal wieder gegen den AC Mailand, übrigens unter anderem mit damals noch dem sehr drahtigen Carlo Ancelotti auf dem Feld. Und vor dem Spiel ist die Benfica-Legende Eusebio an das Grab Bela Gutmanns getreten und hat den schönen Satz gesagt, Bela, bitte lass es gut sein. Für mich, für Benfica, für Portugal. Ja, was glaubt ihr, wie das Spiel ausging?
Ja, Benfica hat verloren.
0-1.
Ey, auch wieder so knapp.
So, und jetzt kommen wir wirklich in die Neuzeit. Europa League 2013, Finale gegen den FC Chelsea. Es steht bis zur 92. Minute 1-1. Man kann sich vielleicht noch in die Verlängerung retten oder ins Elfmeterschießen. Dann schraubt sich 90+3 Branislav Ivanovic am langen Pfosten hoch. Kopfball, Tor, 2-1 Chelsea, aus und vorbei. Ein Jahr später, wieder Finale. Es ist auch krass übrigens, wie oft sie im Finale standen.
Ja.
Diesmal übrigens gegen den FC Sevilla. Und Leute, ihr wisst es, wenn du gegen den FC Sevilla...
Gegen wen sonst? Da kann es nur schief gehen.
Es ging gegen den FC Sevilla ins Elfmeterschießen. 2-4, auch da verloren. So,
Elfmeterschießen.
Lass uns mal ganz kurz nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acht.
Aber wie lange, der Fluch wurde ausgesprochen?
1962.
Ich glaube, die Stadt Lissabon hat sich fürs Champions League Finale 2063 beworben.
Aber überlegt mal, seit 1962, 8 Finals. Viele Mannschaften, Hans, ich gucke in deine und meine Richtung,
ja.
Dortmund, Werder, wären zusammen wahrscheinlich mit diesen 8 ganz happy, wenn sie da drin gestanden hätten. Mit diesen 8 nicht gewonnenen Finals sind sie übrigens nicht alleine. Es gibt zum Beispiel Juve, die haben in der gleichen Zeit 10 Finals verloren. Da gab es allerdings erstens keinen Fluch, denn zweitens haben sie auch mal ein paar gewonnen. Juventus Turin, wir erinnern uns ja an den einen oder anderen Champions League Triumph. Ja, und übrigens ist es nicht nur bei den alten und erfahrenen und Profis so, denn Benfica stand auch dreimal im UEFA Youth League Finale. Das ist für den geneigten Zuhörer von uns, der sich da nicht ganz auskennt, kann man sagen, Mario, die Champions League der U19-Mannschaften.
Ganz genau. Ja,
ne? Da standen sie 2014, 17 und im vergangenen Jahr 2020. 2014 verloren gegen Barca, 0-3, zack, auf den Sack gekriegt. 2017 gegen Marco Rose und Red Bull, oder international ja FC Salzburg genannt. Da haben sie 1-2 verloren.
Aber ganz kurz,
dann darfst du weitermachen. Im vergangenen Jahr gegen Real Madrid mit 2-3 verloren. Das heißt, es sind 11 Finals.
Ich meine, so ein Fluch lebt ja dadurch, dass er natürlich seine Wirkung hat. In dem Fall sprechen wir schon die ganze Zeit über die verlorenen Finals, aber natürlich auch durch diese, sagen wir mal, Legendenerzählung. Und inwieweit ist das denn bei Benfica der Fall? Also wird das dann nur so von außen hereingetragen, immer wieder mal, hey, denkt an den Gutmann-Fluch, ihr habt noch ein paar Jahre vor euch, denkt dran, Abo zu kündigen rechtzeitig. Oder glaubst du, oder was heißt glaubst du, ist es so, dass auch innerhalb des Vereins das immer wieder mal thematisiert wird?
Also es ist ja so, wie ich es eben gerade schon gesagt habe, dass sobald Benfica mal über die Gruppenphase hinauskommt, wird immer wieder diese Geschichte rausgekramt. Und zwar nicht nur in den deutschen Medien, sondern überall. Es ist auf der ganzen Welt bekannt und das Problem ist doch, ich meine, Fußball findet auch immer, nicht nur Tennis, sondern Fußball findet auch immer im Kopf statt. Ich glaube, dass du auch immer so ein bisschen gehemmt davon bist. Genauso wie man ja immer sagt, die Bayern, wenn es drauf ankommt, sind sie da. Kann es auch gut sein, dass du als Benfica, wenn du irgendwann im Finale stehst und spätestens 1, 2, 3 Tage vorher wird das immer wieder aufgewärmt. Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob du als Profi davon beeindruckt bist, beeinflusst wirst.
Ist auf jeden Fall krass, dass wir auf jeden Fall sehr viele Belege dafür theoretisch hätten, um diese Wirkung des Fluches auf jeden Fall auch zu beweisen. Also
ich glaube, die ersten 4, 5 Finals war es natürlich bitter, dass man die alle verloren hat. Und dann hat sich so langsam wieder richtig jemand an diesen Fluch erinnert. Und dann wurde das Ganze zu so einer self-fulfilling prophecy, dass wenn du im Finale stehst, dass du dann automatisch verlierst. Und ich glaube schon, dass du als Spieler auch daran denkst. Also wenn man daran erinnert wird. Ich glaube nicht, dass alle Spieler von Benfica sich an diese Geschichte erinnern, beziehungsweise vor allem die Spieler, die vielleicht aus dem Ausland kommen oder noch sehr jung sind. Und die jungen Brasilianer bei Benfica zum Beispiel, ich glaube, vielleicht wissen die das nicht.
Man hätte ja vielleicht mal den Julian Weigel fragen können. Ne? Oder spielt der Waldschmidt, spielt doch glaube ich auch.
Ja, spielt auch, ja, aber okay. Die Frage ist ja, wenn ich jetzt mal so an Märchen denke oder Sagen, gibt es dann nicht auch immer so einen eine Möglichkeit, dass du so einen Fluch wieder rückgängig machst.
Ich überlege die ganze Zeit schon, ob der Adler von Benfica damit was zu tun hat. Soll der irgendwie einen Fluch vertreiben?
Aber wenn ja, dann
ist er ganz schön.
Aber sagt man nicht immer, dass Kobolde irgendwie so eine, zumindest in Bezug auf Hexen dann so eine Wirkung haben, wenn also eine Hexe auf dich einen Fluch ausspricht, dass dann der Kobold, wenn du ihn dann gegen die Hexe einsetzt, so.
Dann war Joao Felix in den vergangenen Jahren dann vorher kein so guter Kobold. Aber was ja auch noch dazu kommt, bis auf dieses eine bräsige Youth League Finale 2014 gegen Barca, haben sie in jedem dieser Spiele nach 90 Minuten maximal mit einem Tor hinten gelegen. Also es war auch noch immer knapp. Klar, Mario hat es gerade richtig gesagt, dann nach 3 Spielen, nach 4 Spielen, nach 5 Spielen, irgendwann denkst du, ja, kann halt mal passieren, ist halt mal Pech. Aber genauso wie Hermann Gerland diesen super schönen Satz geprägt hat, immer Glück ist Können, kann man vielleicht auch sagen, immer Pech ist Fluch. Denn guck mal, 1-2, 0-1, 0-1, 5-6 Elfmeterschießen, 0-1, 1-2, 1-4 nach Verlängerung. Also es ist immer nach 90 Minuten stand es maximal, mit einem Torunterschied lagst du hinten. Und dann gab es kuriose Schiedsrichterentscheidungen. Es gab Tore in der letzten Minute. Es gab seltsam verschossene Elfmeter. Also
an das Tor von Ivanovic von Chelsea, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern.
Es hätte mich auch nicht gewundert, wenn du da immer im Stadion gewesen wärst.
Ich war, 2012 hat ja Chelsea die Champions League gewonnen und 13 danach haben sie die Europa League gewonnen. Und
genau.
Deswegen weiß ich das noch, weil das ganz, ganz selten oder überhaupt vielleicht noch nie vorkam. Oder dass einer Champions League und Europa League am Stück gewinnt. Und dazwischen war ja der Supercup gegen die Bayern noch.
In Prag, ne? Wenn ich nicht täusche.
Da war ich nämlich, falls du darauf hinaus wolltest.
Genau darauf wollte ich hinaus.
Ja, genau.
Nein, aber ich weiß nicht, wie ihr das seht. Vielleicht ist es ja auch nur Hokuspokus und Hexenwerk und scheißegal. Aber ich glaube schon, dass das was vielleicht nicht mit jedem einzelnen Spieler, aber mit einem Verein macht und dann vielleicht auch eine Mentalität sich irgendwie so festmacht in so einem Verein.
Ich habe jetzt gerade mal spontan gegoogelt, wie wird man einen Fluch wieder los? Und jetzt wird mir eine Schweizer Seite angezeigt.
Jetzt bin ich gespannt.
Fluch aufheben, dauerhaft Flüche auflösen. Also da kannst du anrufen.
Okay.
Vielleicht sollten wir die Nummer mal an die Geschäftsstelle von...
Ungarische Vorwahl, oder?
Das weiß ich nicht, aber...
Portugiesisch.
Sieht nach einer richtig seriösen Geschichte aus hier in der Schweiz.
Ja, also wenn ihr zu Hause irgendwie eine Idee habt, wie man denn diesen Fluch loswerden könnte, ich glaube, Benfica wäre euch sehr, sehr dankbar.
Darf ich eins kurz sagen, Olli, weil es mir gerade einfällt. Es kann sein, dass ich total falsch liege. Aber ich meine, das Champions League Finale 2014 war auf jeden Fall in Lissabon, weil... Ich war da, aber ich glaube auch, dass es das Stadion von Benfica war und nicht das Stadion von Sporting. Und ich meine auch, dass das El Clasico schlechthin war. Sergio Ramos mit einem unwahrscheinlich späten Kopfballtor und damit alles gedreht, was eigentlich Atletico vorher gut gemacht hat. Und meiner Meinung nach widerspiegelt es ja gerade das Ganze, was wir hier gesagt haben. Mit Benfica, mit einem späten Tor, mit einem Fluch. Und auch noch Real Madrid, die wir gerade vorhin auch noch im Zusammenhang mit Gutmann gehört haben.
Genau, so Estadio da Luz, das Stadion des Lichts, das Benfica-Stadion, wunderschön übrigens.
Ja,
genau, das war super. Dieses ganz späte Tor, nachdem Casillas erst einen Fehler gemacht hat, hat Ramos das ausgeglichen, dann glaube ich das zweite Tor, wenn man nicht alles täuscht, Di Maria und dann hat auch noch eins Bale und dann Ronaldo oder irgendwie sowas war, ich kann mich nur erinnern.
Ja, am Schluss, da ist dann alles auseinandergefallen.
Ja, genau. Aber das ist ja, also... Ja, also ich bin wirklich immer, wenn ich, wie gesagt, die letzten Tage, als ich mich damit beschäftigt habe, am Anfang dachte ich, boah, Hokus Pokus, ich bin weder gläubig noch abergläubig, aber irgendwie, wenn man sich diese ganzen Spiele nochmal durchliest und die Stimmen danach, ja, es gab Spieler nach diesen Finals, die dann wirklich so Sachen gesagt haben wie, wir hatten immer das Gefühl, da hat einer mehr gespielt beim Gegner oder wir hatten immer das Gefühl, wir waren einer weniger. Also ich weiß nicht, ob Billa Gutmann heimlich zugeschaut hat. Entweder als er noch am Leben war auf der Tribüne oder als er dann nicht mehr unter uns weilte von seiner Wolke aus. Ich weiß es nicht, aber also ich finde den Gutmann-Fluch einfach, also den Typen an sich, das habe ich so, wenn ich da schon mal anfangen darf, das habe ich schon mal mitgenommen. Ich wusste über den Typen, über den Mann, über den Spieler, über den Trainer Bela Gutmann gar nichts und ich finde es wirklich sehr interessant, wie er eine Mischung aus Mourinho, was das Verhalten angeht, aber auch Guardiola, was das taktische Weiterentwickeln und das Know-how angeht, das fand ich genial. Und dazu noch diese Geschichte rund um diesen Fluch, diese Eier zu haben, zu sagen, ey, ihr wollt mir nicht mehr Geld geben, dann sollt ihr jetzt auch kein Glück mehr haben und dann geht er. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, es gab mal die Szene, ein Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Schalke 04. Da hat der 1. FC Köln damals stark abstiegsbedroht aufs Tor geschossen und da hat Oliver Held im Dienste Schalkes hat den Ball mit der Hand so übers Tor gelenkt und dann hat der Schiedsrichter ihn später gefragt und was war? Da hat gesagt, nee, es war mit dem Kopf. Er hat sich auch so den Kopf gehalten. Und alle haben es aber gesehen, dass es mit der Hand war. Alle haben es gesehen, bis auf den Schiedsrichter und die Linienrichter. Und da hat Toni Polster, Stürmer des FC damals, ins Mikrofon, ich glaube bei RAN war es damals gesagt, dafür soll er sein Leben lang kein Glück mehr haben. Denn der FC ist unter anderem, weil ihm diese Punkte gefehlt haben, abgestiegen. Und deswegen haben viele Leute bei Twitter, viele FC-Fans, in den vergangenen Tagen, seitdem Schalke abgestiegen ist, Oliver Held-Bilder gepostet und gesagt haben, seht ihr, da ist die Rache. Da ist die Rache. Ich weiß, aber ne, Fußball ist auch immer
die Aberglaube. Die müssen auch mal hier in der Schweiz anrufen.
Ist immer Aberglaube und Hokuspokus.
Aber es ist wirklich krass, weil ich habe ja jetzt einfach mal nur kurz Fluch bei Google angegeben. Es ist tatsächlich so, dass es ein ganz eigenes Geschäftsfeld ist. Es gibt wirklich sehr viele, die das anbieten, dass sie Menschen von Fluch befreien.
Man kann von diesem Fluch halten, was man will, aber allein diese Karriere, dieses Hin und Her und diese Erfolge, ja, das ist einfach eine sehr beeindruckende Person der Fußballgeschichte.
Ich finde es witzig und auch da sind auch immer wieder so Parallelen zu erkennen, dass du bei, ja, so krassen Persönlichkeiten, die ja in ihrer ganzen Karriere, in ihrem ganzen Leben immer einen total breiten Horizont hatten. Also Gutmann war in so vielen Ländern, hat in so vielen Kulturen gearbeitet, hat offensichtlich auch mit Menschen gut zusammenarbeiten können, sonst hätte er auch seine Arbeit nicht so schnell Früchte getragen. Dass diese Menschen am Ende dann doch irgendwo etwas total Engstirniges haben. Und dann im Falle Benfica Lissabon oder auch im Falle AC Mailand dann, ja, so diese Egos irgendwo mit dem, was sie sich ja so an großem Menschenwissen angeeignet haben, dann doch irgendwo am Ende so scheitern. Ne? Das finde ich, kann man vielleicht auch charakterlich oft gar nicht erklären, woran das liegt.
Mario, du hast ja nicht nur vor, sondern auch während der Aufzeichnung zu verstehen
nichts
gegeben,
verstanden.
dass du vorher nichts wusstest.
Ja.
Deswegen ist jetzt die Frage nach deinem Lerneffekt natürlich ein bisschen schwierig. Versuch's vielleicht mal ein bisschen einzugrenzen.
Also ich
was
muss sagen,
ist
ich
deine,
glaube, ich
deine hab, Haupterkenntnis, sage ich
ich
mal.
Ich glaube, ich habe ein neues Geschäftsmodell für mich persönlich entwickelt. Ich werde mich nie wieder auf irgendwas vorbereiten.
Jungs, es war
unwahrscheinlich aufschlussreich.
Ach so, okay, ich dachte schon, du willst jetzt mit Hans zusammen Exorzismus AG aufmachen.
Ja, genau, man kann uns anrufen und wir kommen dann vorbei.
So eine Untercompany von Nachholspiel, ja.
Leute, wir wollen den Podcast noch weitermachen.
Der Nachholspiel Traumfänger, den gibt's jetzt im Merchandising-Shop zu kaufen und damit können wir die
Ich sag mal so, Mario, das geht, in 2 von 3 Wochen geht das gut, dieses Konzept. Blöd wäre es, wenn du übernächste Woche was vorbereitest und uns dann anguckst mit großen Augen und sagst, so, los geht's. Aber,
dann wird's mal wieder eine kurze Folge. Nee, also jetzt mal ganz kurz, ich könnte jetzt alles nochmal nacherzählen, was ich dazu gelernt habe, aber was mir hängen bleibt, ist auf jeden Fall, dass ich die Jahreszahl 2063 oder 2062 besser gesagt erstmal nicht vergessen werde, weil dann sind die 100 Jahre vorbei. Und der Mitropa-Pokal. Ja. Den werde ich nie mehr vergessen.
Ja, Mitropa Cup. Das klingt auch irgendwie schön.
Für mich hatte heute diese Folge und auch dein wunderbarer Vortrag so ein bisschen den Effekt, den manchmal Domian von 1Live auf mich hatte. Wenn du dann zu später Stunde dir noch was angeschaut hast, so beim Seppen bist du bei ihm hängen geblieben, bist total hundemüde und auf einmal hörst du krasse Geschichten und denkst dir, boah, allmählich werde ich wach. Und so finde ich das heute auch beim Aufbau der Folge oder vielmehr beim Verlauf der Karriere von Gutmann. In New York gearbeitet, eine eigene Bar gehabt, dort als Fußballkünstler aufgetreten, Entwicklungshelfer im Fußball in Brasilien, hinten raus diese krassen Vereinserfolge, vor allem Champions League mit Benfica Lissabon zu gewinnen, ist ja an sich schon mal echt eine Errungenschaft.
Und deswegen finde ich ja, passt dieser Name, das habe ich ganz am Anfang mal erzählt, dieser Name der Biografie von Detlef Clausen, so perfekt, wenn er sagt, Weltgeschichte des Fußballs in einer Person. Er hat die Professionalisierung des Fußballs nicht nur miterlebt, sondern mit vorangetrieben, hat den Zweiten Weltkrieg überlebt, war in einer der erfolgreichsten jüdischen Mannschaften in ganz Europas, hat damit als erste Kontinentalmannschaft in England gewinnen können, hat Pelés aufgehenden Stern mitgeprägt, 1958 bei der WM eben durch seine neuen Fußballsysteme, hat brasilianisches Flair wieder zurück nach Europa gebracht, hat Portugal auf die Landkarte gesetzt, indem er Eusebio entdeckt hat und groß gemacht hat.
Und wir halten fest, Eusebio wurde beim Friseur entdeckt.
Ja, wenn dem wirklich so ist. Also es ist so genial, was alles in dieser Person, in dieser Biografie steht und steckt. Das ist ähnlich wie bei Johann Cruyff, nur halt nochmal drei Schritte davor. Also er war wirklich Impuls und Ideengeber für so viele und so vieles. Und deswegen ist Bela Gutmann eben so viel mehr als der Fluch. Aber ohne Bela Gutmann kein Gutmann-Fluch. Von daher, das gehört halt untrennbar zusammen. Also ich fand es wirklich eine sehr, sehr interessante Biografie. Und wenn ihr zu Hause irgendwann nochmal Benfica im Finale seht, ich sage nicht, dass hier irgendjemand Sportwetten betreiben soll. Aber ich gebe euch gerne Geld
die
mit
Quote
dazu.
Die Quote wird schon niedrig sein,
ja,
wahrscheinlich.
Ja, gerne mal nicht auf Benfica setzen. Also ja, wenn ihr zu Hause noch irgendwas beizutragen habt zum Thema Aberglaube, Fluch, Hans neue Geschäftsidee, ich weiß es nicht. Aber,
ja, vielleicht wollt ihr auch einfach nur fluchen. Da.
Ja, genau, fluchen. Genau, wer den schönsten Gutmann-Fluch hat, immer her damit. Genau, Mario dachte die ganze Zeit, Gutmann-Fluch ist wahrscheinlich einfach nur scheiß Gutmann.
Ich warte immer noch, bis der Fluch kommt. Der eine Fluch.
Gab es nicht mal das Lied, wann kommt die Flut, wann kommt die Flut? Wann kommt der Fluch?
Wann kommt der
denn? In diesem Sinne, flucht nicht so viel.
Ja, vor allem, eins muss ich noch sagen, ja, ihr zwei, macht ihr euch jetzt mal noch einen schönen Abend.
Ja.
Olli, deine Freundin wird wahrscheinlich auf der Couch schlafen müssen, wenn Hans da ist.
Die ist also gerade nicht da. Meine Freundin ist gerade nicht da. Ja.
Aber wenn sie da wäre, ja, wäre es genauso, Mario.
Ja,
genau.
Ja, eben. Da weiß ich nämlich schon, wie die Hierarchie da ist.
Da wüsste ich auf jeden Fall, dass auch hier jemand fluchen würde. Genau. Ja, ja. Da dürfte ich 100 Jahre lang in keinem europäischen Finale mehr spielen.
Lipinski-Fluch.
In diesem Sinne, das war Folge 86. Also, Fußball ist Geschichte und deshalb reden wir drüber. Und zwar jede Samstag aufs Neue. Nächste Woche Folge 87. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Dankeschön.
Ciao, ciao.
Viel Spaß beim Kuscheln, ihr zwei.
Ja.
Tschüss.
Ciao.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.